Zwischen Traum und Realität, Wahrheit und Lüge, gibt es einen Raum, in dem das Unmögliche möglich ist.
War wirklich sehr ähnlich wie das, was die Frau so gesagt hat.
Wirklich?
Ja.
Aber es würde ein bisschen zu dem passen, was du vorhin gesagt hast.
Irgendwie glaube ich es trotzdem. Ich weiß nicht warum.
Klar. Ja, Leute sind verrückt.
X-Faktor. Das Unfassbare. Der Podcast.
Willkommen zurück zu einer neuen Folge X-Faktor, das Unfassbare, der Podcast. Hi Lolita.
Hallo.
Wir bringen euch heute wieder drei unglaubliche Geschichten mit. Eine davon ist eine originale X-Faktor-Story und wir müssen alle zusammen, aber hauptsächlich jetzt erstmal Lolita und ich, erraten und erforschen, ob diese Geschichten wahr sind oder nicht. Das heutige Thema ist Aberglaube. Bist du abergläubisch, Lolita?
Nicht so richtig. Also ich sag immer nein, wenn ich darüber nachdenke, weil ich habe jetzt nicht, kennst du diesen Aberglauben, wo man sagt, okay, du musst jetzt irgendwie dreimal Sand über deine linke Schulter werfen oder irgendwie sowas, das habe ich gar nicht.
Ja.
Aber es gibt so ein paar Sachen, da kann ich nicht ohne, wenn man zum Beispiel irgendwas sagt und dann muss man so dreimal auf Holz klopfen oder so. Das ist, im Endeffekt ist es ja auch Aberglauben und da kann ich kann nicht ohne das.
Ja. Das ist komisch, so ein, das ist richtig drin. Ne?
Ja.
Und das Lustige ist, dass es ja auch voll was ist, was sich so in der deutschen Kultur so voll auch, es ist so total verankert, ne? Klopf auf Holz.
Ja, voll.
Weißt du, was lustig ist? Ja. Immer wenn ich das mache, denkt mein Hund, irgendjemand klopft an der Tür und dreht komplett durch.
Aber hast du irgendwie, also bist du abergläubig?
Es ist so ein auch so ein bisschen wie bei dir. Zum Beispiel in der arabischen, in der türkischen Kultur hat man ja dieses Auge, ne? Nazar, dieses schützende Auge, was einen ja vor Neid und so dem bösen Auge schützen soll und so Missgunst von anderen Menschen. Und ich bin halt auch so, ja komm, weißt du, ich habe so eine Hose, wo so ein kleines Auge mit dran ist und ich denke mir auch so im Auto so ein kleines Auge, einfach nur so um auf
die Hose. Und dann fühlt man sich irgendwie besser, das stimmt. Jetzt, wo du das sagst, das mit dem Auge habe ich nämlich auch, obwohl das gar nicht mal so aus der Kultur kommt, aus der ich selbst komme, aber also okay, man muss auch sagen, sieht auch einfach sehr schön aus.
Ist ein hübsches Auge.
Aber man hat immer so das Gefühl, okay, irgendwie...
Man fühlt sich so ein bisschen...
Man fühlt sich ein bisschen,
als hätte man so ein kleines Schutzschild. Na gut.
Okay, dann lass uns mal übergehen zu den Stories, die wir für heute mitgebracht haben.
Yes.
Und die erste ist eine, die ich dir mitgebracht habe. Die trägt den Namen Die Geister, die sie riefen. Es ist noch stockdunkel draußen, als Hedwig Kröll um 5:30 Uhr morgens die Tür ihres Schlafzimmers schließt und über die schmale Treppe hinunter in die Küche schleicht. Sie schaltet das Licht an, zieht die Vorhänge vor dem großen Fenster zur Seite und blickt einen Moment lang stumm in die Nacht. Der Mondschein beleuchtet die anderen Berggipfel und das atemberaubende Panorama zeichnet sich in verschiedenen Grautönen vor ihr ab. Hedwig betreibt eine kleine Hütte in den Tiroler Alpen, ganz am Ende eines Tals. Die Sommer verbringt sie hier oben in über 2300 Metern Höhe. Inzwischen sind in der Nähe einige große, moderne Hütten, die von den Touristen gestürmt werden. Mit denen kann Hedwig nicht mithalten, doch sie kommt zurecht. Sie hat nur etwa 20 Sitzplätze und ungefähr genauso viele Stammgäste, die sie regelmäßig auf ihren Wanderungen besuchen. Hin und wieder verirren sich auch TouristInnen hierher, wenn sie unterwegs zum Gipfel eine Pause einlegen und ihre traditionellen Gerichte genießen möchten. Die restliche Zeit verbringt Hedwig hier alleine. Für sie bedeutet die Ruhe der Berge Geborgenheit. Die meisten Menschen können das nicht nachvollziehen. Nicht wenige verlieren den Verstand, wenn sie zu lange ohne Kontakt zur Außenwelt mit der Stille der Alpen alleine sind. Doch Hedwig verbringt seit 60 Jahren die Sommer hier oben auf der Alm. Und solange sie die Hütte betreiben kann, wird sie auch nicht damit aufhören. Wie jeden Tag beginnt Hedwig auch diesen Mittwoch damit, Filterkaffee zu kochen. Dann macht sie in der Gaststube die Lichter an und verteilt Kissen und Tischdecken auf der kleinen Terrasse. Die Dämmerung setzt langsam ein. Hier oben auf den Gipfeln wird es um einiges früher hell als unten im Tal. Ihre Schritte auf dem Holzboden hallen ins Morgengrauen. Sie sind das einzige Geräusch, das die Stille durchbricht. Kein Wunder. Vermutlich ist in einem Umkreis von mindestens 5 Kilometern kein anderer Mensch unterwegs, murmelt sie sich selber zu. Doch Hedwig irrt sich. Etwa eine halbe Stunde später klopft jemand zaghaft an die schwere Holztür ihrer kleinen Hütte. »Guten Morgen. Ist jemand da? Ich habe Licht gesehen«, hört Hedwig eine tiefe Stimme aus dem Flur rufen. Sie schaut ums Eck und vor ihr stehen 4 Männer in den 50ern mit guter Wanderausrüstung und hochroten Gesichtern. »Guten Morgen«, begrüßt Hedwig die Wanderer. »Kommt doch rein. Setzt euch. Ich mache euch erstmal einen Kaffee.« Hedwig wischt sich die Hände an ihrer Kittelschürze ab und deutet in die Gaststube. Vielen Dank, das ist sehr freundlich von Ihnen. Wir sind schon 1-2 Stunden unterwegs. Als wir ihre Hütte entdeckt haben, hat sich der Hunger in uns breit gemacht, antwortet einer der Männer. Sie nehmen ihre Rucksäcke ab und setzen sich an einen kleinen Tisch. Können wir bei Ihnen auch frühstücken? Fragt einer vorsichtig. Hedwig lacht herzlich. Na, dafür bin ich doch hier. Ich mache euch eine anständige Platte mit Brot und Käse und Speck, sagt sie und verschwindet in der Küche. 10 Minuten später kehrt Hedwig mit der fertigen Platte zurück zu ihren Gästen. Sie fordern sie auf, ihnen doch Gesellschaft zu leisten und Hedwig setzt sich mit ihrem Kaffee dazu. Sie erzählen, dass sie schon seit vielen Jahren ins Tal kommen und bereits die großen Gipfel hier erklommen haben. Aber heute machen wir eine gemütliche Wanderung. Wir möchten hoch zu dem kleinen See, erzählt der Mann. Als Hedwig das hört, wird ihr schlagartig schwindelig. Eine große Furcht macht sich in ihr breit und jegliche Farbe weicht aus ihrem Gesicht. Nein, stottert sie. Nein, das dürft ihr nicht. Die Männer schauen Hedwig perplex an. Der alten Dame scheint es plötzlich nicht gut zu gehen. Ist alles in Ordnung mit Ihnen? Sie sehen etwas blass aus. Sollen wir jemanden anrufen? Fragt einer von ihnen besorgt. Hedwigs Augen weiten sich. Panik macht sich in ihr breit. Mit mir ist alles in Ordnung, aber ihr dürft von hier aus nicht zu dem See wandern. Niemand darf auf dieser Strecke gehen. Schreckliche Dinge passieren den Menschen, die sich auf diesem Weg herumtreiben. Hedwig ringt um Worte. Sie will die Männer überzeugen, eine andere Wanderung zu machen. Doch wenn sie ihnen die wahren Gründe für ihre Angst nennt, werden sie sie für verrückt halten. Bitte glaubt mir, kein Einheimischer würde jemals dort entlang wandern. Dreht um, sucht euch ein neues Ziel. Sie versucht verzweifelt, die Gäste zu überzeugen. Doch diese tauschen skeptische Blicke aus. Machen Sie sich keine Sorgen um uns. Es ist eine ganz einfache Wanderung. Wir haben schon ganz andere Routen geschafft. Wir machen uns jetzt auf den Weg. Dann packen sie ihre Sachen, legen das Geld für das Frühstück auf den Tisch und verlassen Hedwigs Hütte. Hedwig stürmt ihnen hinterher. Sie hält einen am Ärmel fest, doch der Mann macht sich frei. Hört auf meine Worte, tut es nicht. Dreht um, ruft sie ihnen noch hinterher. Einer der Männer dreht sich noch einmal irritiert um. Dann sind sie zwischen den Bäumen verschwunden. Wie in Trance verbringt Hedwig den Rest des Vormittags. Hätte sie den Männern doch die ganze Wahrheit erzählen sollen? Hätten sie dann auf sie gehört? Ein dumpfes Rattern reißt sie aus ihren Gedanken. Sie stürmt auf die Terrasse und schaut in den Himmel. Ein Rettungshubschrauber. Es ist 11:15. Der Hubschrauber fliegt genau in die Richtung, in der die Männer jetzt ungefähr sein müssten. Am Nachmittag füllt sich Hedwigs Terrasse etwas. Einheimische und Touristinnen teilen sich die kleinen Tische in der Sonne. Sie haben schon wieder einen erwischt, hört Hedwig plötzlich Lisa, eine junge Frau aus dem Dorf, sagen. Hedwig dreht sich zu ihr um. Was sagst du da? Fragt sie vorsichtig nach. Doch tief im Innern weiß sie, dass ihre Befürchtung wahr geworden ist. Heute Vormittag ist ein Wanderer oben bei den Bächen tödlich verunglückt. Sie waren zu viert. Den anderen dreien ist zum Glück nichts passiert. Das ist jetzt schon der dritte diese Woche, erzählt Lisa. Hedwig spürt, wie ihr die Luft wegbleibt. Sie stützt sich am Tisch ab. Da mischt sich ein Tourist ein, der das Gespräch mitbekommen hat. Was meinen Sie, Sie haben einen erwischt? Hedwig schließt die Augen. Die Berggeister, flüstert sie. Der Tourist schaut sie fragend an. Hedwig seufzt tief. Unerlöste Seelen, die sich an bestimmten Plätzen umhertreiben. Jeder Einheimische, jeder Bergbewohner, jedes Kind hier weiß das. Wir würden niemals dorthin gehen. Sie führen Wanderer in die Irre. Immer wieder sterben Menschen an den Orten, an denen die Berggeister sind. Dort, wo der Mann heute abgestürzt ist, ist ein solcher Platz. Erst letzte Woche sind 2 Männer an der gleichen Stelle verunglückt. Sie waren nicht die Ersten und sie werden noch nicht die Letzten gewesen sein.
Unerlöste Seelen, die an ganz bestimmten Plätzen ihr Unwesen treiben und Bergsteigerinnen und Bergsteiger regelmäßig in den Tod stürzen. Und das in einem Tal, in dem jährlich mehrere Millionen Menschen Urlaub machen. Natürlich gibt es immer wieder tragische Unfälle in den Bergen. Wie ist aber zu erklären, dass selbst erfahrene Wandernde auf den immer gleichen, eigentlich einfachen Routen ums Leben kommen? Kann es sich hier um Zufälle handeln? Oder ist die ganze Geschichte ein schauriges Sommermärchen?
Ich muss dazu sagen, ich war letztes Jahr auf den Seychellen. Und wir wollten auf eine andere Insel der Seychellen. Und da hat uns unsere Gastgeberin gesagt, macht's nicht, da spukt's. Macht's nicht. die hat gesagt, sie würde niemals dahin gehen. Auch die Kinder, also es war wirklich sehr ähnlich wie das, was die Frau so gesagt hat.
Wirklich?
Ja, und meine Mama ist einen Abend, bevor wir abreisen sollten, so krank geworden, dass wir nicht hinreisen konnten. Ach, und das krass. Hieß halt, dass wenn du dort halt rumwanderst, das war nämlich das Ding so, ich war mit meiner Mama auf Reisen und meine Mama ist so eine Person, die sehr gerne einfach dann morgens ganz früh aufsteht und einfach loswandert und schaut, was passiert. Und dann, und es hieß halt, dass es dort Geister gibt, die einen halt vom Weg abbringen und dass man dann halt einfach verschwindet, so basically.
Wenn deine Mama jetzt nicht krank geworden wäre, wärt ihr da trotzdem hingewandert?
Ja, schon. Ich hatte halt schon das Schiff bezahlt und so weiter und so fort, also für die Überfahrt beziehungsweise die Fähre. Mhm. Also es war schon auf jeden Fall so, und ich hatte einfach so ein komisches Bauchgefühl die ganze Zeit. Ich weiß genau, ich hätte mich nie entspannen können. Mhm. Diese Story, finde ich, klingt so ein bisschen wie, ja, was man sich halt so im Dorf erzählt, weißt du? Mhm. Aber irgendwie glaube ich es trotzdem. Ich weiß nicht, warum.
Ich glaube, dass die Geschichte war es, weil ich mir schon vorstellen kann, dass, also es gäbe ja auch Erklärungen dann dafür. Es kann ja auch sein, dass da irgendwelche Leute sind oder so, die dann dafür sorgen, dass irgendjemand abstürzt oder sowas. Weißt du, also es kann sich auch irgendjemand da versteckt halten oder irgendwie sowas. Also das kann ich mir schon vorstellen.
Das glaube ich nicht, dass sich da jetzt die ganze Zeit irgendjemand versteckt im Schnee und drauf wartet.
Doch.
Nee, das jetzt, nein, Mann.
Doch.
Wofür denn? Einfach nur, damit die Leute sterben?
Ja, Leute sind verrückt. Klar.
Ja.
Also ich kann mir das schon vorstellen.
Also, ja, du glaubst nicht an Geister?
Nicht so, also wenn ich jetzt an deiner Stelle gewesen wäre, ne? Ja. Und ich wäre auf den Seychellen, mir hätte jemand gesagt, da spukt. Am nächsten Tag hätte ich mein Ticket zurück nach Deutschland gebucht.
Das ist der Ghetto.
Am nächsten Tag wäre ich zurück nach Deutschland geflogen. Deswegen, wenn mir jetzt das jemand sagen würde, so ein bisschen würde ich irgendwie schon dran glauben, unangenehmes Gefühl und so. Aber wenn ich jetzt so jetzt wo wir diese Geschichte gehört haben, wenn mir die jetzt jemand erzählt, dann würde ich denken, ich weiß nicht, ob ich jetzt dran glaube, dass da Geister sind, aber irgendeine Erklärung dafür könnte es ja schon geben. Deswegen gehe ich davon aus, dass diese Geschichte wahr ist.
Alles klar.
This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com.
Dann gehen wir über zur nächsten Geschichte, und zwar ist es die originale X-Factor-Story. Die Story heißt 7 Stunden Pech. Lauren Davis ist vor 6 Monaten in ihr neues Haus eingezogen. Der Umzug war sehr teuer, und so hat sie erst jetzt das Geld zusammen, um das Wohnzimmer nach ihrem Geschmack zu gestalten. Ihre Freundin Michelle hilft ihr dabei, die Wände zu streichen und das Zimmer einzurichten. Am Nachmittag sind die beiden fast fertig. Michelle sammelt die Pinsel und Farbroller ein, während Lauren den riesigen Spiegel anhebt. Die beiden hatten alle Möbel im Zimmer zum Streichen von der Wand weggerückt, und der Spiegel ist Laurens Lieblingsstück im Raum. Sie will ihn gerade zurück in seine gewohnte Ecke tragen, doch er ist schwer und unhandlich. Michelle bietet ihr Hilfe an. Doch da gleitet der Spiegel schon aus Laurens Händen und fällt zu Boden. Beim Aufprall zerbricht er in 1000 Scherben. »Oh nein«, ruft Lauren. Sie ärgert sich darüber, ihren Lieblingsspiegel kaputt gemacht zu haben, und greift direkt zum Besen, um die Scherben aufzufegen. Lauren stoppt sie. »Nein«, ruft sie. »Du darfst nichts anfassen, nichts wegfegen, nicht mal einen Splitter.« Lauren sieht sie fragend an. »Sonst hast du 7 Jahre Pech«, erklärt Michelle aufgebracht. Lauren verdreht die Augen. »Du weißt, dass ich nicht abergläubisch bin. Ich glaube nicht an diesen Hokuspokus.« Doch Michelle besteht darauf. Wenn sie alles so lässt, wie es ist, würde sie nur 7 Stunden Pech haben. Wozu ein Risiko eingehen? Warte doch einfach 7 Stunden. Obwohl Lauren nicht an diesen Quatsch glaubt, willigt sie Michelle zuliebe ein. Wenn es sie beruhigt, dann wartet sie eben ein paar Stunden, bevor sie das Chaos beseitigt. Bevor Michelle geht, bittet sie Lauren noch, vorsichtig zu sein. Die 7 Stunden Pech müsse sie natürlich trotzdem überstehen. Doch lieber 7 Stunden als 7 Jahre. 3 Stunden vergehen und Lauren hat noch nichts von dem Pech zu spüren bekommen. Sie sitzt am Küchentisch und schreibt einen Brief an ihre Mutter, als sie zur Uhr aufschaut. Ha, denkt sie. Morgen würde sie Michelle erzählen, dass ihr Aberglaube kompletter Unsinn ist. Sie wendet sich wieder ihrem Brief zu, hebt den Stift auf, doch sie stellt fest, dass die Tinte ausgelaufen ist und sich überall auf ihrem Brief und ihren Händen verteilt hat. Genervt steht Lauren auf und läuft zum Waschbecken, um sich die Tinte von den Händen zu waschen. Doch aus dem Wasserhahn kommt kein Tropfen Wasser. Komisch. Der Klempner ist doch vor kurzem erst da gewesen. Stattdessen greift Lauren zu den Küchentüchern. Doch die Rolle fällt von der kaputten Vorrichtung und entrollt sich einmal quer über den Boden. Lauren lacht. Für Michelle wäre das ein gefundenes Fressen. Aber noch ist es nichts weiter als eine Reihe unglücklicher Zufälle. Keine Pechsträhne. Eine Weile später wandert Laurens Blick wieder zur Uhr. Noch eine halbe Stunde, bis ihre 7-stündige Pechsträhne vorbei ist und sie die Scherben endlich wegfegen kann. Inzwischen ist es schon spät am Abend und draußen ist es stockdunkel. Als Lauren sich gerade einen Tee macht, wird es auch in ihrer Küche plötzlich duster. Sie seufzt. Das Licht muss ausgefallen sein. Mit einer Kerze steigt sie die Stufen in den Keller hinab, um die Leitungen zu checken. Es sieht alles aus wie immer. Doch als sie die Kabel anfasst, gibt es einen Kurzschluss und Funken sprühen ihr entgegen. Sie erschreckt sich und lässt die Kerze in einen offenen Farbeimer fallen, der daraufhin zu brennen anfängt. Erschrocken zieht Lauren ihre Bluse aus und schmeißt sie auf den Eimer. Als die Flammen darunter ersticken, atmet sie erleichtert auf. Doch die Erleichterung währt nicht lange. Zurück in der Küche sieht sie mit einem Blick auf die Uhr, dass nur noch 2 Minuten des Pechs übrig sind, die sie überstehen muss. Doch plötzlich taucht am Fenster der Umriss eines fremden Mannes auf. Er beginnt am Fenster zu rütteln und zu versuchen, sich Zutritt in das Haus zu verschaffen. Erschrocken sinkt Lauren zu Boden, um sich vor dem Einbrecher zu verstecken. Sie greift nach dem Telefon, um die Polizei zu rufen. Doch nichts. Die Leitung ist tot. Plötzlich wird es still. Sie schaut auf und sieht, dass der Mann zur Haustür läuft. Schnell rennt Lauren zur Tür und schiebt das Schloss in den Riegel, bevor er beginnt, gewaltsam an ihr zu rütteln. »Lassen Sie mich in Ruhe! Verschwinden Sie sofort!« ruft sie. Doch der Mann hört nicht auf. Plötzlich beginnt die Uhr in der Küche zu piepen. Die 7 Stunden sind um. Im selben Moment wird alles andere um sie herum plötzlich ganz still. Kein Rütteln mehr an der Tür, nur das Geräusch ihres eigenen Atems und das Klingeln der Uhr. Auch der Strom kommt mit einem Mal zurück und erleuchtet nun wieder das Haus. Mit dem zurückgekehrten Strom kann Lauren endlich die Polizei anrufen. Um sich abzulenken, bis diese eintrifft, beginnt sie, die Scherben des Spiegels zusammenzufegen. Vor Angst zittert sie am ganzen Körper. Doch der Spuk ist noch nicht vorbei. Als sie von dem Scherbenhaufen aufsieht, sieht sie den Mann direkt vor ihr, in ihrem Haus. Lauren schreit. Der Mann ist halb durchs Fenster geklettert und zieht nun seinen anderen Fuß hinterher. Er setzt einen Schritt in Laurens Wohnzimmer und stolpert dabei über den Rahmen des großen kaputten Spiegels. Er fällt mitten auf den Scherbenhaufen. Dann richtet er sich wieder auf, macht einen Schritt auf Lauren zu, doch plötzlich hält er inne und schaut an sich herunter. Eine der größeren Scherben hat sich beim Fall in seinen Bauch gerammt. Er blutet, doch er kann noch gehen. Und so dreht er sich um und verschwindet wieder durch das Fenster in der Nacht. Ausgerechnet eine Scherbe des zerbrochenen Spiegels hat Lauren gerettet. Und mit dieser glücklichen Fügung endete die 7-stündige Pechsträhne.
War die Pechsträhne, die über Lauren hereinbrach, die Folge des zerbrochenen Spiegels? Oder waren Suggestivkräfte am Werk und haben gründliche Arbeit geleistet? Aber was ist mit dem Eindringling? Und wenn ihre Pechsträhne angeblich 7 Stunden anhalten sollte, wieso brach er dann erst zu spät ein? Könnt ihr beurteilen, ob die Geschichte wahr oder falsch ist? Oder wollt ihr das dem Zufall überlassen?
Was sagst du, Lolita?
Ich bin mir nicht so sicher.
Was?
Bist du dir sicher?
Voll.
Was denkst du?
Absolut Bullshit. Niemals ist das wahr. Never.
Echt, warum?
Mit diesem dann auf die... Also wie ist dieser Spiegel zerbrochen, dass eine Scherbe so auf der Kante aufrecht lag, dass wenn er fällt, dass das so in den Bauch rein ran. Auf gar keinen Fall.
Doch, ich kann es mir vorstellen.
Nein.
Ich glaube, es waren einfach ganz viele Zufälle hintereinander, glaub mir. Und es hat sich halt einfach dann so ergeben, als dieser Spiegel zerbrochen ist und dann irgendwie ist dazu gekommen, keine Ahnung, aber ich glaube, wie das die Geschichte.
Man muss ja auch dazu sagen, dass zum Thema Aberglaube der Nocebo-Effekt voll stark greifen kann. Das ist dieser Effekt, dass wenn du glaubst, dass irgendwas Schlechtes passiert, dass was Schlechtes passiert und zwar nicht, weil du das anmanifestierst oder irgendwie sowas, sondern einfach, weil du erstens den Fokus auf die Sache hast und zweitens, weil ja auch unser Gehirn einfach so, so stark ist, dass viele Dinge ja auch in uns einfach passieren können, wie zum Beispiel, wenn du dir halt einfach voll lange einredest, dass du krank bist, dass du dann auch tatsächlich krank bist. Es gibt voll interessante Studien dazu, dass Menschen, denen nicht gesagt wird, dass sie krank sind und vor allem so terminally krank sind, dass die halt einfach länger leben, wenn man das denen einfach nicht sagt. Weil wenn du sagst, so ja, du stirbst in 2 Wochen, es gibt leider keine Medikamente, die dich heilen können. Und dann gibst du am Ende der, die Person ist fast am Sterben und dann gibst du am Ende der 2 Wochen irgendwie der Person ein Medikament, von dem du sagst, das ist das Wundermittel, dass die Person dann zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit noch viel, viel länger leben wird. Es ist hochinteressant. Gibt dazu übrigens einen TED-Talk, den ich sehr empfehlen kann. Schreibt mir eine DM, wenn ihr wissen wollt, was das ist. Aber ja, also du sagst, die Story ist wahr?
Irgendwie schon.
Ich sag, die ist falsch.
Irgendwie hat die mich überzeugt.
Ja? Okay.
Kommen wir mal zur dritten Geschichte. Das Amulett. Emily gibt ihre Klausur ab und greift nach dem Amulett, das um ihren Hals hängt. Ein Schmunzeln huscht über ihr Gesicht. Sie hat ein gutes Gefühl bei dieser Klausur. Emily trägt das Amulett, das sie vor einigen Jahren von ihrer Großmutter bekommen hat, jeden Tag. Sie ist fest davon überzeugt, dass es ihr Glück bringt. Immer wenn sie es trägt, läuft alles wie geschmiert. So hat sie bisher alle Prüfungen bestanden, ohne viel zu lernen. Es kamen einfach immer genau die Themen dran, die sie sich auf Lücke angeguckt hatte. Das Amulett hat sich in den 3 Jahren, in denen sie schon Film Studies studiert, in vielen Situationen als nützlich erwiesen. Vor dem Hörsaal holt sie ihr Handy raus und checkt ihre Nachrichten. Ihre beste Freundin Lola hat ihr geschrieben. Gehst du auf die Party? Emily kramt in ihrem Kopf. Welche Party? Der Maskenball, schreibt Lola, als hätte sie ihre Gedanken gehört. Emily rollt die Augen. Ihre Uni veranstaltet mal wieder ein Event, bei dem wichtige Leute aus der Filmbranche erscheinen und sich die Studierenden des Filmstudiengangs mit ihnen vernetzen können. Die Mail hat Emily wohl überlesen. Sie findet die Vorstellung eines Maskenballs mega lame und hat eigentlich gar keine Lust, aber aus irgendeinem Grund will Lola da unbedingt hin und so schafft sie es letztendlich doch, sie zu überreden. Der Maskenball wird in einer alten Fabrik am Rande der Stadt veranstaltet. Emily und Lola haben sich in ihre elegantesten Kleider geworfen. Lola trägt ein funkelndes, rosanes Kleid und Emily ein schlichtes schwarzes. Ihre Maske ist ebenso schwarz, während Lola auch hier auf viel Glitzer setzt. Als die beiden das Gebäude betreten, schwappt ihnen ein buntes Stimmengewirr entgegen. Schnell mischen sie sich unter die Menge. Die unterschiedlichen Masken der Gäste verleihen dem Event etwas Mysteriöses. Natürlich erkennt man ihre Gesichter noch immer, aber man muss ihnen schon etwas tiefer in die Augen gucken, um zu wissen, wie man gerade vor sich hat. Emily merkt, dass sich Lola immer wieder umsieht und wird misstrauisch. »Wen suchst du?«, fragt sie. »Karl Meyers soll heute hier sein«, ruft sie aufgeregt. Emily weiß, dass Karl Meyers Lolas absoluter Lieblingsregisseur ist. Er ist gerade sogar auf der Suche nach einer Praktikantin oder einem Praktikanten. »Das wäre mein absoluter Traum, für ihn zu arbeiten«, sagt Lola mit einem Funkeln in den Augen. Emily spürt ein Stechen in der Brust. »Karl Meyers ist hier?« Und ihre beste Freundin hat ihr das bis jetzt verheimlicht? Die Vorstellung, dass Lola erfolgreicher sein könnte als sie, lässt sie etwas wütend werden. »Ich hole uns erst mal ein paar Drinks«, sagt sie. An der Bar schaut Emily gelangweilt in der Gegend rum und entdeckt ein paar Meter von ihr entfernt tatsächlich den Regisseur Karl Meyers. Vielleicht ist es Schicksal, dass sie ihn zuerst findet. Vielleicht ist das Praktikum für sie bestimmt. Zwar wollte Emily, anders als Lola, nie so wirklich Regisseurin, sondern Schauspielerin werden, aber immerhin ist das eine riesige Chance, ins Filmgeschäft einzusteigen. Außerdem hat Emily das Amulett, das ihr mit Sicherheit dabei helfen würde, den Regisseur zu überzeugen. Sie drängelt sich zu dem Mann durch, setzt ihr künstlichstes Lächeln auf und spricht ihn an. Karl Meyers ist begeistert von ihr. Das Praktikum hat sie mit Sicherheit in der Tasche. Selbstbewusst läuft sie zu Lola zurück und drückt ihr mit einem hinterhältigen Grinsen ihren Drink in die Hand. Sie nimmt einen großen Schluck, als der Regisseur an den beiden vorbeiläuft und Emily noch einmal zusichert, er würde sich bei ihr melden. Lola sieht ihre beste Freundin erschrocken an. doch Emily lächelt nur zufrieden. »Du hast mit ihm gesprochen?«, fragt sie ungläubig. »Du interessierst dich doch gar nicht für die Regie. Ich kann doch genauso meine Chance nutzen wie du«, sagt Emily. Sichtlich angegriffen schreit Lola sie an. »Das tust du doch nur, weil du beweisen willst, dass du besser bist als ich. Das ist mein allergrößter Traum und du willst ihn mir versauen.« Emily sieht, wie Tränen in Lolas Augen treten und sie schließlich weinend von der Tanzfläche stürmt. Emilys Lächeln vergeht ihr. Ganz plötzlich wird ihr schwindelig. Alles beginnt sich zu drehen und ein stechender Schmerz macht sich in ihrem Kopf breit. Instinktiv greift sich Emily an den Hals. Doch da ist nichts. Das Amulett? Es ist weg? Erschrocken weiten sich ihre Augen. Ein Schmerz fährt ihr durch ihr Inneres. Ihr Blick huscht hastig durch die Halle. Sie beginnt, den Boden unter sich abzusuchen. Doch nichts. Wut entbrannt rennt sie in die Richtung, in die Lola gegangen ist. Sie findet sie am Ausgang. »Du hast mein Amulett gestohlen«, ruft Emily ihr zu. Lola starrt sie nur tränenverschmiert und verwirrt an. »Du konntest es nicht aushalten, dass ich besser bin als du und hast mein Amulett gestohlen.« Das ist zu viel für Lola. Ohne ein Wort, aber mit weiteren Tränen, rennt sie hinaus in die Nacht. Das Amulett taucht nicht mehr auf. Fortan ist Emily vom Pech verfolgt. Sie fällt durch alle Prüfungen, wird in den Gängen der Uni schief angeguckt und Lola redet seit der Nacht des Maskenballs nicht mehr mit ihr. Es liegt an dem fehlenden Amulett. Da ist sie sich ganz sicher. Wochen vergehen und Emily stürzt in eine tiefe Verdammnis. Sie traut sich kaum noch rauszugehen, weil sie Angst vor dem Unglück hat, das sie dort ohne das Amulett erwartet. Sie fühlt sich einsam, vom Glück verlassen. Und sie vermisst ihre beste Freundin Lola. In dieser Zeit, die sie so einsam in ihrem Zimmer verbringt, kommt sie viel zum Nachdenken. Sie realisiert, wie schlecht sie viele Leute und vor allem ihre eigenen Freunde behandelt hat. Wie sehr sie das Glück des Amuletts für ihre eigenen Zwecke ausgenutzt hat. Und das hat sie nun davon. Ein Leben gefüllt mit Unglück. In ihrer Einsicht schwört Emily, nie wieder jemanden so schlecht zu behandeln und sich nie wieder über andere zu stellen. Als sich der Regisseur Karl Meyers mit einer Zusage für das Praktikum bei ihr meldet, rechnet sie schon längst nicht mehr damit. Ein Lächeln breitet sich auf ihrem Gesicht aus. 2 Tage später, als Emily gerade den Flur zu ihrem Hörsaal hinunterläuft, klingelt ihr Handy. Es ist Lola. »Emily, ich habe eine Zusage von Karl Meyers bekommen«, sagt sie ungläubig. »Aber ich habe doch nie mit ihm geredet.« Emilys Herz wird ganz warm, als sie die Stimme ihrer besten Freundin hört. »Ich habe ihm gesagt, dass du das Praktikum verdienst. Dass ich niemanden kenne, der es mehr verdient hat als du.« Ungläubige Stille am anderen Ende der Leitung. »Lola, mir ist klar geworden, wie schlecht ich dich behandelt habe. Das war sehr egoistisch von mir. Und ich hätte mich nie so verhalten dürfen. Es tut mir leid.« Lola atmet laut aus. Dann sagt sie, »Du hast mich ehrlich verletzt. Aber ich vermisse dich. Ich vermisse meine beste Freundin.« Emily fällt ein Stein vom Herzen. Die beiden verabreden sich für den Abend, um sich noch einmal richtig auszusprechen. Emily legt mit einem guten Gefühl auf. An ihrem Schließfach bleibt sie stehen. Sie kramt nach ihrem Notizbuch, als sie hört, wie etwas aus ihrem Schließfach rutscht und auf den Boden fällt. Sie bückt sich, um es aufzuheben. Es ist das Amulett ihrer Großmutter.
Nachdem Emily das Amulett ihrer Großmutter verliert, ist sie vom Pech verfolgt. Doch nach einer Weile taucht es plötzlich wieder auf. Genau dann, als sie ihren Fehler einsieht und sich mit ihrer besten Freundin versöhnt. Hat hier vielleicht das Karma zugeschlagen? Oder ist es nur Zufall, dass sie das Amulett im richtigen Moment verliert und wiederfindet? Doch wie ist es überhaupt in ihr Schließfach gekommen? Und hat es tatsächlich eine übernatürliche glückbringende Wirkung? Oder ist es nur die Kraft ihres Aberglaubens, die Emily so viel Unglück brachte? Es könnte natürlich auch sein, dass wir uns diese Geschichte nur ausgedacht haben. Seid ihr Freunde des Aberglaubens? Oder hat auch uns das Glück verlassen?
Zufall.
Glaubst du?
Einfach nur Zufall.
Ja, irgendwie schon. Aber es würde ein bisschen zu dem passen, was du vorhin gesagt hast. Mm. Mit dem, dass wenn man denkt und yeah. da und dann so und so. Weil ich meine, als ich diese Geschichte jetzt gelesen habe und ich mir das so bildlich vorgestellt habe, habe ich mir auch gedacht, okay, ja, wahrscheinlich hat sie einfach gedacht, okay, dieses Amulett bringt mir so viel Glück. Und dann war sie halt automatisch so von sich überzeugter und besser dann in Klausuren und so weiter. Und als sie es dann nicht mehr hatte, dachte sie, also weißt du, ist genau das Gegenteil eingetreten. Und dann, ja, es ist so ein bisschen großer Zufall, dass sie gerade dann, als sie sich mit ihrer Freundin wieder versöhnt hat, fällt so das Amulett aus ihrem Schließfach und dann hat sie es wieder und so, weil sie sich jetzt für andere sich eingesetzt hat. Deswegen warst du so.
Ich denke mir gerade, weißt du, die Story ist nicht spektakulär genug, um irgendwo, weißt du, als unglaubliche Story erzählt worden zu sein, aber ich finde, das klingt wie eine Story, die einer Freundin von irgendjemandem aus unserer Redaktion passiert sein könnte.
Genau, das habe ich auch gerade gesagt. Es klingt wie so eine Geschichte von der eine Bekannte von einer Bekannten hat mal erzählt, deswegen würde ich irgendwie sagen, lass mal sagen, die Geschichte ist wahr.
Ja.
Tendierst du eher dazu, dass sie nicht weiß?
Nee, ich denke, sie ist wahr, weil sie ist so ein bisschen lame und so. Und so, ja. Ey, weißt du, was mir gerade noch einfällt? Ich kenne noch so eine Story, wo eine Hebamme der Mutter von Drillingen zur Geburt der Drillinge die jeweiligen Todesdaten der Kinder gesagt hat. Sie meinte halt, die Kinder sind verflucht und bla.
Was?
Und die Kinder, und das ist keine Scheiße, ne? Ich habe so ein, das ist auch in diesem TED-Talk, den ich gesehen habe, das ist scheinbar wirklich passiert. Und zwar nicht, weil die Kinder verflucht sind, sondern einfach, weil die so sehr daran geglaubt haben. Und zwar nicht die genauen Todesdaten, sondern so dieses bis zum 25. Geburtstag, bis zum 30. Geburtstag, pipapo. Und dass die tatsächlich alle gestorben sind. Aber halt auch einfach, weil die sich natürlich so krass darauf fokussiert haben. Das ist ja dieser Nocebo-Effekt. Und das finde ich halt auch so krass, weil was ist Aberglaube und was ist einfach die Macht unseres Geistes und unseres Gehirns.
Ja,
ne?
Das ist das Ding.
Deswegen, okay, ich gehe mit. Also ich sage auch, dass sie wahr ist.
Okay.
Bevor wir zur Auflösung kommen, spielen wir eine Runde X-Stories mit Alisa, meine Lieblingssektion. Willkommen zurück. Alisa, X-Stories spielen wir jetzt.
Yes.
Ich bin ready.
Genau, ich gebe euch wieder ein Szenario und ihr müsst rausfinden, was passiert ist mit Ja- oder Nein-Fragen. Okay, ihr habt 5 Minuten Zeit.
Okay.
Vor Karl läuft eine schwarze Katze von links nach rechts. Kurze Zeit später ist er tot.
Also Karl ist auf jeden Fall abergläubisch. Es hat irgendwas mit Aberglauben zu tun, weil schwarze Katze, Pech und so weiter.
Nein.
Okay.
Karl hat so lange der Katze hinterher geguckt, dass er nicht gesehen hat, dass ein Auto kommt und wurde überfahren.
Nein.
Wurde er überfahren?
Ja.
Okay. Also war er unaufmerksam?
Nein.
Ist es seine Katze?
Ja, doch.
Er war unaufmerksam. Oh ja, ist seine Katze, ist eine gute Frage.
Ja. Ist es seine Katze?
Oh, direkt aus verraten.
Ja. Okay, also seine Katze ist abgehauen und er hatte Sorge und deswegen war abgelenkt. Let's go!
Ja, das war voll der Rekord.
Ohne Witze.
39 Sekunden.
Das war gar nicht so naheliegend. Hä? Nicht mal eine Minute haben wir gebraucht.
Geil.
Hast du dir die ausgedacht?
Ja.
Geil. We did that.
Ich wollte die Irre führen, so Aberglaube und so. Nein, ich hab's einfach direkt durchblickt.
Geil.
War das deine Katze? Ja, der ist ja tot. Aber
okay. Ja, gut.
Schade.
Rest in peace, Paul.
Dann lass uns mal zur Auflösung übergehen für diese Folge. Ich habe ja gesagt, dass alle Geschichten wahr sind.
Okay.
Du warst dir bei der zweiten Geschichte nicht ganz so sicher, hast gesagt, dass sie nicht wahr ist.
Yes.
Und die erste Geschichte, die trug den Namen Die Geister, die sie riefen. Und da ging es um diese Bergsteigergruppe von 4 Leuten, die verunglückt sind aufgrund von scheinbar Berggeistern.
Was haltet ihr von der Geschichte mit den Berggeistern, deren Erscheinen an ganz bestimmten Stellen für die Tode von vielen Bergsteigern verantwortlich ist? Wahr oder erfunden? Tatsächlich gibt es eine Handvoll bestimmter Stellen im Tiroler Alpenraum, an denen immer wieder Wandernde ums Leben kommen, obwohl die Routen nicht anspruchsvoll sind. Nicht selten trifft es einige Menschen innerhalb weniger Wochen. Vielen Einheimischen zufolge treiben dort die sogenannten Puchelmandeln ihr Unwesen. Unerlöste Seelen, die die Vorbeikommenden vom Weg abbringen. Die Orte sind den meisten der dort Ansässigen bekannt und werden von ihnen gemieden. Die Geschichte ist also wahr.
Puchelmandeln. Ganz ehrlich, also wenn wir hier in Deutschland irgendwas können, dann ist es gruseligen Dingen überhaupt keine gruseligen Namen zu geben. Puchelmandeln.
Ja, nein, stimmt.
Okay. Du hast recht, du hast mich überzeugt. Story war wahr. Mhm. Liebe ZuhörerInnen, wenn ihr Bock habt, dann schreibt unten in die Kommentare bei Spotify oder auch bei Instagram, ob ihr dachtet und richtig geraten habt, dass diese Story wahr ist. Gehen wir über zur Auflösung der zweiten Story, 7 Stunden Pech. Darin hat Lauren einen Spiegel fallen lassen und hatte 7 Stunden Pech.
Was ist mit der jungen Frau, deren zerbrochener Spiegel eine Pechsträhne ausgelöst hat? Fakt oder Fiktion? Falls ihr glaubt, dass die Geschichte auf Tatsachen beruht, habt ihr recht. Es gibt Berichte, die bestätigen, dass sich vor Jahren etwas Ähnliches in Washington D.C. ereignet hat.
Ja, okay. Was für ähnlich. Also, dann lag die Scherbe. Ach, nee.
Ich
okay,
hab dir
doch,
gesagt.
Ja, okay.
Ich hab dir gesagt, die Geschichte ist wahr.
Du hattest recht.
Kommen wir jetzt zur dritten Geschichte. Die hieß ja das Amulett. Und da ging es um Emily, die sehr stark an das Glück bzw. Unglück ihres Amuletts geglaubt hat.
Was ist mit Emily, die ohne das Amulett ihrer Großmutter vom Pech verfolgt wird und es wiederfindet, nachdem sie ihr Fehlverhalten eingesehen hat? Konnten wir euch mit dieser Geschichte überzeugen? Dann haben wir euch in die Irre geführt. Der Aberglaube mag eine große Wirkung haben, aber in diesem Fall handelt es sich nur um ausgedachten Hokuspokus.
Humbug.
Hä? Also das war ja wohl die glaubwürdigste Geschichte irgendwie, ja, von voll, allen drei. Voll. Krass, dass die jetzt nicht gestimmt hat.
Da waren keine Geister involviert, kein Nix, keine Einbrecher, keine komisch liegenden Scherben.
Ja.
Aber gut, war vielleicht einfach eine gut ausgedachte Geschichte unserer Redaktion. Shoutout an dieser Stelle an Alisa.
Dann sagen wir einmal Danke an alle, die zugehört haben. Mhm. Schreibt uns gerne in die Kommentare oder auf Insta, in unsere DMs, wo auch immer, wie ihr die Folge fandet. Und bewertet sie gerne, teilt sie mit euren Freunden. Und ich hoffe, dass wir uns in 2 Wochen hier wieder hören.
Genau. Wenn ihr uns auf Insta sucht, dann x-faktor-podcast. Wir freuen uns sehr über ein Follow und Weiterempfehlungen. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dann, Lolita.
Tschüss.
Lagt ihr immer richtig oder konnten wir euch hinters Licht führen? Ist es nicht erstaunlich, dass sich Wahrheit und Fiktion meist auf schmalem Grat bewegen? Doch egal ob reales Ereignis oder Märchen, die Geschichten bleiben eines: unfassbar. Euer Jonathan Frakes.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.